10 Jahren ist es jetzt her, seit Hilfswerk Smiling Gecko den Startstein für ein unglaubliches Projekt gelegt hat. Für ein Projekt, das es sonst so nicht gibt und wo kaum jemand daran gedacht hat, dass es so weit kommt und auch funktioniert. Mindestens so unglaublich ist die Biografie von seinem Gründer. Eine Biografie von einem kleinen Bub aus den Schweizer Bergen, der Geissen gehütet und der Mutter auf dem Markt mitgeholfen hat. Dann als Elektrotechniker nach Afrika ausgewandert und durch die ganze Welt gereist ist und dabei fast von Kannibalen verspissen worden ist. Sich als Self-Made-Fotograf mit seinen Bildern von Rockstars, Models und vor allem vom Marlboro Man tief in unser kollektives Gedächtnis eingegraben hat. Und nebenbei auch noch Maler ist. Und eben Entwicklungshelfer in Kambodscha, wo er die Menschen aus den Slums und von den Müllhalden geholt hat und ihnen ein ganzes Dorf gebaut hat. Ganz herzlich willkommen, Hannes Schmid.
Danke vielmals. Ein grosses Dankeschön, dass ich da sein darf.
Alle, die deine Geschichte in den letzten 10 Jahren so ein bisschen mitverfolgt haben, wissen um dein grosses Engagement in Kambodscha. Bevor wir jetzt aber aufs Heute und Jetzt eingehen, gehen wir zurück nochmal an den Anfang. Deine Entwicklungsfilme hast du angefangen, nicht nur mit Herren, sondern mit Mitleben. Also du bist auf die Müllhalde und hast dich dort einquartiert.
Ja, ich bin ja, wie es so ist im Leben, durch einen Zufall bin ich eigentlich rausgerissen worden von meinem doch eher glamourösen Weg, den ich gemacht habe, mit dem, was ich fotografiert habe. Und das Schicksal von meinem Mädchen hat mich eigentlich auf den Boden gebracht. Und ich habe gefunden, das kann ich nicht akzeptieren, dass Kinder mit Säure begossen werden und verbrannt werden und verkauft werden. Und so bin ich dann eigentlich nach Kambodscha gekommen. Und mir haben dann gesagt, wenn ich mehr wissen will über das, dann muss ich auf Müll halten. Aber dort würde ich noch viel Schlimmeres finden. Und so bin ich dann außerhalb Phnom Penh auf dieser Müllhalde gewesen, habe mir eine Hütte gemietet und habe dort angefangen zu leben. Weil für mich, und das zeigt eigentlich auch meinen Lebensweg lang, eigentlich erleben nicht, sondern ich versuche, etwas zu leben, dass ich es besser verstehe. Und auch halt mit meinem Fotoapparat oder mit meiner Videokamera. Und auch für mein eigenes Bewusstsein, das kann besser aufnehmen.
Mit Erleben, also das heisst, du hast dort zuerst natürlich mal nebst dem Dreck gesehen, die Leute haben nichts zu essen, haben Hunger. Da will man zuerst im ersten Moment will man mal so spontan helfen. Was hast du auch gemacht?
Ja, es ist ja so, es ist eigentlich um viel mehr gegangen. Ich habe ein Verständnis müssen finden, wieso lässt man überhaupt das zu, dass Kinder und auch ältere Leute und Menschen, die dürfen leben. Also das ist ein unmenschlicher Lebensort. Es stinkt grauenhaft, es raucht, es brennt in deinen Augen. Es sind alle krank, man hat kein Essen, man versucht zu essen aus diesen Abfallsäcken rauszunehmen, die schon irgendwo eine Woche in der Stadt gelegen sind bei diesen Temperaturen. Und dann fangst du mal an. Und ja, logisch fangst du dann an zu helfen. Aber du fangst vielleicht an zu helfen, bist dir gar nicht bewusst, was es eigentlich brauchen würde, dass du helfen kannst. Dann kaufst du halt Reis und dann merkst du, die Frauen sind unterernährt, die haben gar keine Milch. Und die Kinder, ja, viele sterben natürlich, die Babys, weil sie halt einfach zu wenig haben. Und dann kannst du auch Milchpulver kaufen. Und dann stellst du fest, dass man gar kein sauberes Wasser hat. Das ist alles kontaminiert. Und dann sterben Babys, weil du eben geholfen hast. Und dann mit dem Wasser. Und dann bist du auch leicht verzweifelt, weil deine Hilfe eigentlich überhaupt nicht das bringt, was du dir gemeint hast, es würde es bringen.
Und das ist eigentlich das Fazit und der Grundstein von Smiling Gecko, nämlich die Leute zu holen von den Müllhalden aus den Slums und ihnen Arbeit zu geben.
Ja, das ist natürlich auch so, oder? Was hast du für ein Wissen? Wir kommen aus der Schweiz, wir haben Infrastrukturen, das ist alles geregelt. Und manchmal schimpfen wir ja auch über die Regulierungen, die wir haben. Du kannst nicht mal ein Gartenhäuschen bauen ohne Bewilligung und das ganze Zeug. Und dort unten hat es eigentlich gar keine Leitplanken. Es hat keine Leitplanken für die Menschen. Und dann, ja, dann machst du einfach den nächsten Schritt, oder? Also du siehst, das geht gar nicht. Und dann hast du ja, eine Idee und sagst, ich muss ja, die Menschen muss ich ja von dort wegholen. Also alles, was ich dort mache, führt nicht zum Ziel. Auch kannst du nicht die paar tausend Leute holen und auch für den Einzelnen nicht. Und dann war dann die Idee, dass ich sie zurückhole von dort, wo sie eigentlich herkommen. Es waren ja Bauern. Und dann habe ich gesagt, ja, aber haben die dann Land? Also, nein, das haben wir ihnen weggenommen, oder sie haben es verloren, oder die Regierung, oder sie haben Schulden gehabt. Und dann bin ich halt aufs Land und habe angefangen, Farmen zu bauen. Oder? Und das war dann eine Dislozierung auf Lastwagen mit 220, 150 Leuten. Das sind 10 Familien. Oder? Da bist du dort hin, und dann hast du dort angefangen und hast gefunden, das ist jetzt der Weg. Jetzt mache ich eine Schweinefarm, ich mache Fischfarmen, ich tue Gemüse. Alles baue ich jetzt hier auf. Oder? Ich war schließlich Geissenbub. Und jeder Schweizer weiss ja ungefähr, wie ein Bauernhof aussieht.
Und angefangen hast mit 9 Hektaren?
Nein, ich habe auf dem Land mit kleinen Farmen angefangen. Und das ist ja alles gescheitert. Also meine Säue sind gestorben, meine Fische sind gestorben, das Gemüse ist nicht gewachsen und die Hühner haben keine Eier gelegt. Und in der Zwischenzeit ist dann mein Geld immer weniger geworden. Oder? Weil mir hat man ja, wenn ich Geld auf die Bank geschickt habe, auf die Canadian Bank, dann habe ich nie alles bekommen, vielleicht 60%. Oder? Und ich konnte noch lange einen Swift-UBS zeigen. Ich habe gesagt, oh, es deckt da nicht korrespondieren. Also über die 6 Welle von diesen 10 oder über die auch nicht will. Oder? Und über das aber habe ich dann Smiling Gecko gegründet, als lokales Hilfswerk.
Vor 10 Jahren?
Vor 10 Jahren.
Genau. Und dann?
Habe ich das Geld bekommen, dann weil ich ein Lokaler war.
Das ganze Geld bekommen?
Da habe ich das ganze Geld bekommen,
weil und ich ein Lokaler war. Genau. Und dann hast du angefangen können, Land kaufen.
Genau.
Und dann hast du anfangen zu bauen. Klein hat es angefangen.
Ja, auf 9 Hektar. Mhm. Und ich habe dann einen jungen Kambodschaner kennengelernt, der Lieb, einen jungen Anwalt. Und der hat mir dann geholfen. Und am Schluss habe ich gesagt, du gehörst jetzt da einfach dazu. Und dann haben wir das Land gekauft. Und das war einfach ein Acker gewesen eigentlich. Oder? Und dort haben wir es aufgebaut.
Also ein Schlüsselmoment war, dass du nicht eine ausländische Institution bist, sondern dass du eine inländische bist. Also das hat eigentlich...
Ja, genau. Und das
ist der Schlüssel.
Das sind Zufälle, das habe ich nicht gewusst. Sondern, also mir hat Dr. Jim, der hat Children's Surgical Center, ist ein Arzt, der hat gesagt, Hannes, du musst lokal werden, weil dann nehmen sie dir nichts. Wenn du international bist, dann melken sie dich wie eine Kuh. Und das hat sich dann einfach alles ergeben, nicht vielleicht jetzt mit dem fundierten Wissen und nicht mit Studieren, sondern man hat das dann halt einfach gemacht. Und dann ist der Lieb und ich sind dann halt 60 Kilometer außerhalb von Bern, haben wir dann den Acker übernommen, oder? Und dann haben wir das dort aufgebaut. Die Idee war, dass wir die Familien vom Slum rausholen, das hätten am Schluss ein paar hundert Familien sein, ein paar hundert Farmen und die natürlich eben Produkte machen und wir die zusammenziehen, das ist eigentlich das Koop-System bei uns, oder die Alpwirtschaft. Und dann nehmen wir das zusammen, wir unterstützen sie, verkaufen das alles gemeinsam und hätten natürlich mehr Marketing-Power gehabt. Und so wären die Bauern hätten sich können eben weiterentwickeln. Und so haben wir angefangen mit 12 Farmen.
Heute ist der Smiling Gecko Campus 150 Hektar gross. Wir haben landwirtschaftliche Betriebe, wir haben eine Schreinerei, eine Metzgerei, eine Bäckerei, ein Hotelresort mit einem Spitzenrestaurant. Und vor allem, und das ist eigentlich das Herzstück dieser ganzen Geschichte, seit 2017 eine Schule für Kinder vom Campus und natürlich auch aus der Region. Und wenn man dich kennt, Hannes, und was kommt noch? Oder was ist, steht an kurz vor der Eröffnung oder ist in deinem Kopf schon da?
Gut, das ist natürlich viel. In der Schweiz oder in unserer Welt gibt es eine Infrastruktur. Also das Kind wird geboren, das wird einmal umsorgt, medizinisch. Oder? Die Eltern geben alles. Man haut alles auf das Kind, das arme Kind. Das ist eigentlich, Entschuldigung, ich sage immer, wir trainieren es wie die Affen, die auf den Mond fliegen. Oder? Und nachher wird sie auch vom Staat übernommen. Also wir haben Krippen und dann haben wir eine Vorschulung, das ist bei uns Pflicht, 2 Jahre Kindergarten, dann geht man in die 1. Klasse und das ist durchorganisiert. Und wenn man natürlich dann die 9 Jahre Schule hat, dann geht das dort auch weiter. Also die einen gehen natürlich gute Lehre machen, für das gibt es bei uns KMUs, heisst das, die 3 magischen Buchstaben, die es gibt, da kann man eine Lehre machen, man kommt eine Ausbildung, man wird professionell gebildet, die anderen gehen dann in eine höhere Ausbildung, gehen ins Gymi, vielleicht sogar dann in die Universität. Und bei uns ist das ein wahnsinniges System, dass du alles System, dass du nach einer Lehre eben wieder eigentlich kannst einsteigen in die höhere Bildung und dann über Fachhochschulen oder auch über die Brücken in die Universität schlussendlich bei einer ZHEW landest oder genau wieder an der Universität. Und das gibt es ja alles nicht. Und das realisiert man erst, wenn man das anfängt. Nein, man realisiert es noch nicht richtig. Man merkt dann erst, wenn man halt mit Erstklässlern anfängt, dass die halt, wenn die in die Dritte kommen, eigentlich noch nicht viel weiter sind. Und dann sagst du, oh, ich muss ja im Kindergarten anfangen. Nein, ich muss im Vorkindergarten. Nein, ich muss eine Nursery haben, ich muss eine Krippe haben voran, dass ich es überhaupt kann ernähren kann, weil die Kinder, die unterernährt sind, die kann sich ihr Kognitivsystem gar nicht entwickeln. Das heisst, die sind eigentlich alle behindert. Und das kann man nie mehr reparieren. Wir können es nur fest machen, sodass es sich nicht weiterentwickelt.
Wir haben jetzt deine ganze Geschichte im Zusammenhang mit Kambodscha so im Eiltempo ein bisschen angestoßen, damit wir jetzt bei dieser Schule sind, die dir sehr am Herzen liegt. Wir nehmen es jetzt gerade auf. Also ab wann kommen denn jetzt die Kinder zu euch in die Schule? Wie alt sind sie denn? Also oder kommen die ins System von Smiling Gecko?
Genau, ja, also die sind dreijährig. Es ist einfach das Problem, ich habe 780 Kinder im Dorf in unserer Schule, oder? Mit 5 Lehrern. Und ich wollte natürlich die alle übernehmen. Und ich arbeite mit Barbara zusammen, sie ist eine Schweizerin, das ist eine der wahnsinnigsten Schuldirektoren. Die hat eigentlich nur im Ausland gelebt, die hat die Schule aufgebaut. Und sie hat mir das Wissen gegeben, als Educator. Ich habe das nicht. Also ich bin in einer Dorfschule aufgewachsen, im Toggenburg, und ich habe keine Ahnung, wie das eigentlich geht. Ich habe keine Ahnung, wie heute unser Schulsystem funktioniert, und sie hat das. Und zusammen haben wir dann natürlich das angeschaut und gesagt, Hannes, das kannst du nicht machen, weil sonst musst du in 6. Klässler zurück in den Kindergarten, weil die haben gar kein Wissen. Also müssen wir mit Jahrgängen anfangen. Und so haben wir natürlich dann eben festgestellt, und dort haben wir die Dreijährigen. Und wenn ich genug Geld hätte, würde ich die Zweijährigen nehmen. Weil die ersten 4 Jahre geht es um Ernährung, es geht um Spielen. Die haben das alles nicht, was wir haben. Und dort müssen wir schauen, dass wir sie zuerst gesund machen können. Also alles, was sie nicht haben von zu Hause.
Also, wie kommen sie dann mit 3-Jährigen, wie kommen sie zu dir? Und sie leben ja dann, sind bei dir in der Schule, aber leben tun sie dann gleich daheim. Also du hast ja den Gap, hast ja dann gleich.
Ja schon, aber es ist ja so, dass die Kinder, die Eltern werden ja genauso geschult wie ihre Kinder. Also wir haben heute viele Custodians, das sind Bauernfrauen, die bei uns putzen, die nehmen alle Englischunterricht. Und wir haben heute, nach diesen 7, 8 Jahren, haben wir Hilfslehrer von diesen Frauen, die heute Lehrer geworden sind. Und das ist wie ein sozialer Aufstieg. Die sind so stolz. Und durch das haben wir im Umkreis, also von etwa 30'000 Leuten, die Frauen haben auch nicht zu uns in die Schule gekommen. Oder? Weil auf einmal stellen die fest, dass das ist etwas Wichtiges, das Lernen. Und das ist so schön gesehen, wie das eigentlich vom Kind, das Kind bringt eigentlich die High bei, was Bildung heisst. Also das ist ein total Reverse. Wir haben heute die 11-Jährigen, 13-Jährigen, die nehmen am Wochenende nehmen die aus der Bibliothek Bücher mit. Die sitzen dann mit ihrer Mutter und sie erzählen Geschichte im Büchli. Man muss sich das mal vorstellen, das machen wir Eltern mit den Kindern. Das machen unsere Kinder mit den Eltern.
Kommen die Kinder heute, also merkst du in dem Sinn, nicht nur bei jedem Einzelnen, der bei dir ist, sondern auch die Auswirkung auf die Region, also die Kinder, die heute zu dir kommen, sind die schon ein bisschen weiter als die, die vor 7 Jahren gekommen sind? Oder fängst du immer noch bei allen am gleichen Punkt an?
Ja, nein, wir haben eben Fehler gemacht. Und das ist halt so im Leben. Ich habe mit Erstklässler angefangen. Und meine 4 Klässler heute sind eigentlich weiter wie meine 7 Klässler. Wir sind jetzt in der 7. Jetzt kommt die 8. 9. Und heute bauen wir natürlich dann weiter. Also nach der 9. gehen die einen in den Berufslehre. Das muss ich aber die Firmen aufbauen. Also ich muss KMUs aufbauen, dass sie das lernen können. Und die anderen gehen dann in eine sogenannte Highschool. Und von der Highschool gehen sie dann nachher nach der Universität. Oder kommen aus der Highschool und dann tun wir sie eingliedern wieder im Beruf. Oder? Aber das ist heute schon ganz anders, weil die bei uns die ganze Zeit sind, die sind ja integriert in ihre Kommunen. Und die bringen Büchli heim, die bringen Bleistift heim. Und unsere Kinder gehen heim und das sind die Lehrer im Dorf. Also die Lehrer, die Kleinen, die geben alles, was sie bei uns lernen, wird 1 zu 1 wird dort weitergegeben. Also die haben so Holzkisten, da hocken sie an, da sind da 10 Kinder und dann wiederholen die den Tag. Also ein Rieseneffekt.
Das heisst, heute sind sie wie lange im optimalsten Fall bei euch im System? Also wenn jetzt heute jemand kommt mit 3, dann ist er wie lange bei euch im
Bis
System?
Bis er in der Universität ist, weil wir sind da im Moment sogenannte Fachhochschule, also University of Applied Science zu bauen. Das sind unsere Partner in der Uni Zürich, das ist ZHAW. Und mit denen bauen wir eine komplette, ist nicht ganz standing alone, sagt man. Also wir sind natürlich auch verbunden in die lokalen Universitäten. Und das ist unglaublich, was passiert ist. Wir haben einen enorm grossen Betrag bekommen von der Uni Zürich. Wir haben den Professor Max Gassmann, der das übernommen hat. Und wir sind im 3. Papier. Das heisst, in 5 Jahren wird die Universität bei uns aufgehen. Und dann wird nahtlos vom Nursery auf bis zum PhD, also bis zum Abschluss an der Universität, das bei uns stattfindet. Wir fokussieren uns aber auf das, was das Land braucht. Das hat jetzt 2 Jahre Erhebungen gebraucht. Was braucht das Land? Was müssen wir dort ausbilden? Und es ist natürlich klar, wir brauchen Landwirtschaft. Wir brauchen Food Processing.
KMU.
Genau. Und das ist das, was wir machen. Also wir unterstützen jetzt quasi die Regierung, dass sich das Land auch kann vielleicht anders entwickeln. Und was toll ist, dass vom Bildungsminister zu den meisten Ministern das extrem gut offen annehmen, die lokalen Universitäten mit solchen offenen Armen dort stehen. Aber nicht nur die, sondern eben die Firmen, die wir haben, die grossen, auch mit solchen offenen Armen dastehen. Ich muss das vielleicht erklären, warum ist die Schweiz so, wie sie heute ist? Und warum kommen grosse Firmen in die Schweiz? Weil sie haben Möglichkeiten, vor Ort hochqualifizierte Fachkräfte zu finden. Wenn du ein Land hast, das das nicht hat, wenn 80% Analphabeten sind, wird dort nie eine Firma angehen, die etwas entwickeln.
Die müssen alle bringen. Und wenn einfach die Arbeitskraft.
Sie können ja nur die untere Hilfskraft brauchen. Und das ist ja das. Wir haben Garment, also Kleiderindustrie, Schuhindustrie und wir haben den Tourismus. Und dann 2020, am 22. Februar, hat Bomben geplatzt. Und dann ist das Land in die tiefe Depression, weil die Touristen sind nicht mehr gekommen, die Fabriken sind zugegangen, niemand hat Geld gehabt und sie haben ja gar nicht etwas anderes machen können, weil einfach gar niemand die sogenannten Skills hat, also die Ausbildung hat. Das ist dramatisch.
Also, du redest Corona-Pandemie.
Corona-Pandemie, ja. Das ist dramatisch, oder?
Ich will noch, wenn du sagst, also sie kommen mit drei, zu dir kommen die Buben und die Mädchen.
Ja, klar.
Dürfen beide kommen. Jetzt ist das eine andere Gesellschaft. In Bezug auf wer und wie wird geschafft. Wie ist es denn jetzt, wenn ein Mädchen bei dir fertig ist? Nach Schule, jetzt haben wir die Universität und nicht nach der Schule. Also ist es die Gesellschaft oder immerhin die, die mit dir im Kontakt sind, so weit, dass man das Mädchen auch weiter arbeiten lässt, weiter in die Schule gehen lässt? Oder geht es dann schon fast retour und heisst, hey, jetzt wäre es eigentlich auch gesagt, dass du heiratest und eine Familie gründest?
Gut, man muss das einfach so, also generell ist das so. Also generell, wenn auch die Eltern, dass der Fortschritt kommt. Oder? Und unsere Mädchen, ich bin gar nicht immer so drauf, ja, wir müssen uns auf Mädchen fokussieren, wir müssen uns auch auf Buben fokussieren, weil wenn wir Buben nicht bilden, wenn Buben nicht den Respekt bekommen für das Mädchen, dann wird das auch nicht ändern. Wir sind in einem Patriarchat, da oben entscheidet meistens Großmutter. Großmutter entscheidet, wenn das Mädchen verkauft wird oder wo es hingeht. Oder? Beim Buben weniger. Und Mädchen sind halt doch ein Einkommen, weil bei uns wird für eine junge Frau, also eine junge Frau, das fängt bei 11 an, 3'500 Dollar zahlt für eine Heirat. Also der Mann muss Geld zahlen, dass sie die Frau bekommen. Und dann hat es natürlich auch ältere Männer, die sich dann halt die jungen Frauen kaufen.
Ja, aber das ist ein einmaliger Beitrag. Also an die Familie,
ja, oder? Ja, ist ein einmaliger Beitrag, aber das Mädchen ist dann immer noch verantwortlich für die Familie. Das heisst, die muss dann dort sowieso arbeiten, oder? Und einen Teil muss sie dann immer wieder zurückgeben an ihre Familie. Also das ist eigentlich eine Mischung zwischen AHV und finanzielle Unterstützung.
Wie viel ist, damit wir uns vorstellen können, so 3'500 Franken oder Dollar?
Ja,
ist das viel Geld?
Ja.
Also dort?
Das, oder das ist enorm viel Geld. Enorm bei viel uns, Geld. Also in Kambodscha, also Regierungszahlen kann man sich nicht drauf erlauben. Wir sind immer noch bei Maximum 2 Dollar am Tag eingekommen. Und das für eine ganze Familie. Jetzt kannst du dir das mal vorstellen. Das ist viel Geld. Und da muss man auch das Verständnis haben dafür. Es geht, das ist Überleben. Es ist auch so, dass sie natürlich viel grössere soziale Verantwortung haben. Das Kind bei uns hat viel grössere soziale Verantwortung. Bei uns hat die keine soziale Verantwortung mehr. Bei uns hat das stark geredet. Wir haben eine Pensionskasse. Also, welche alten Leute wohnen noch bei der Familie? Aber dort geht es gar nicht anders. Also, ein Fünfjähriges hat Verantwortung für das Zweijährige, wenn die Mutter in der Fabrik ist. Und die 11-12-Jährige, wenn die Großmutter krank ist, dann muss sie alles verlassen, ihren Beruf verlassen, ihre Bildung verlassen und muss dieser Großmutter schauen. Und das sind natürlich fest eingefahrene Modelle und das geht nicht in einer Generation. Da braucht es 2-3 Generationen, die sehr gut gebildet sind, bis das Verständnis kommt und bis sie in der Lage sind, das auch finanziell zu meistern.
Aber es ist ja gleich ein Frust für dich. Dann bildest du die aus und dann schickst du sie heim und dann werden sie verheiratet.
Ja, das heisst ein Frust. Nein, es ist also kein Frust. Das Problem ist das, auch wenn das jetzt passieren würde, aber diese junge Frau hat ein anderes Verständnis. Sie kann lesen, sie kann schreiben. Und die wird dann ihre Kinder anders erziehen. Und die wird nie zulassen, dass ihre Kinder den gleichen Weg gehen. Und es geht nicht so. Man kann da nicht schnippen, sondern das Verständnis muss man haben. Man muss auch den Respekt haben. Aber was bei uns passiert, dass halt die Eltern, weil wir sie einbeziehen in die Schule, immer ein grösseres Verständnis bekommen, dass es eigentlich gar nichts Wichtiges wie Bildung gibt. Und das kommt, das ist am Anfang halt auch, das führt zu Reibereien. Warum? Das Kind hat eine Unterschrift. Bei uns, Sechsklässler, die hat eine Unterschrift. Mutter muss mit dem Daumen unterschreiben. Und sie weiß gar nicht, was sie unterschreibt. Sie kann das unterschreiben. Kinder kommen heim und erklären ihnen, was auf dem Zettel steht.
Aber was machst du denn mit Mädchen, die nicht mehr zurückwollen? Die wissen, dass sie
das vielleicht... Das gibt es. Wir haben Mädchen, die sagen, nein. Machen wir nicht. Wir lassen uns nicht verheiraten. Wir haben jetzt 13-jährige und 11-jährige Mädchen.
Was machst du mit
denen? Ja, das gibt ein riesen Theater, oder? Und dann müssen wir mit diesen Mädchen zurück. Die wollen dann auch nicht mehr heim, dann gehen wir zurück. Und dann gibt es eine Diskussion. Und dann
mit sagen den Eltern? Dann,
mit den Eltern,
dann oder?
Mit der ganzen
selber.
Kommune. Ja klar, mit der ganzen Barbara geht oder so. Und dann gibt es eine riesen Diskussion. Und dann machen sie uns vor, wie wir greifen ihre Kultur ein. Und dann sage ich, Kind verkaufen hat nicht mit Kultur zu tun. Das ist eine wirtschaftliche Situation. Und dann sage ich immer, ja, aber ihr seid doch clever, oder? Ihr könnt ja alle rechnen, weil die Zahlen sind gut. Sag ich, stell dir mal vor, jetzt mit lumpigen 3.500 Franken, jetzt, wenn die 9. sind die 30.000 wert. Ja, wieso sind die so viel wert? Sag ich, die haben eine Bildung. Ich habe gesagt, ich stelle die ein für $1.500 im Monat. Ja, dann das stimme ich. Dann sind die ganz perplex. Und ich kann dir also sagen, bei uns um und bei uns, also 25 Kilometer, verkauft kennen wir seine Tochter.
Man muss aber alle anstellen.
Nein, ja schon, aber es ist so, die werden auch nachher, weil wir haben so wenig gute Fachkräfte, oder? Die werden sofort ausgesogen. Die werden aufgesogen von der Bank, die werden auch von der Regierung aufgesogen, die werden von Firmen aufgesogen, weil wir bitten die eigentlich alle, dass die lokalen Leute arbeiten können. Die sind auch die einfachsten, wie die Ausländer, die wir immer haben. Und auch neue Kulturen hineinbringen, das ist ja bei uns auch ein bisschen immer die Angst oder das Unverständnis, dass wenn die Kulturen kommen, verändert sich ja auch unsere Kultur. Oder? Und Kultur ist ein grosses Thema in Kambodscha, weil eigentlich haben ja die Roten Khmer alles ausgelöscht.
Also das heisst, die sind eigentlich auch geschätzt als Arbeitskräfte außerhalb von deinem Campus? Also, in Kambodscha selber?
Ja, logisch. Was wir ja machen, oder? Wir haben ja eigentlich zwei Kategorien. Wir haben die, die wir aufnehmen von Anfang an und jetzt eben die Chance haben und die Möglichkeit haben, die durch ein ganzes, ja, man sagt comprehensive, also durch ein korrektes Bildungssystem durchbringen. Mit allem, was es auch oben gibt. Und das, jetzt bei uns am Anfang, das sind vielleicht 10%, die irgendwann einmal in einer Universität landen. Weil es braucht eine Generation, es braucht das Verständnis von den Eltern. Wir unterstützen alle unsere Kinder in der Schule, oder? Wir sitzen mit den Kindern und rechnen und malen und schreiben und machen. Das kann nicht niemand machen. Das ist unmöglich, oder?
Ist gerade umgekehrt.
Ist gerade umgekehrt, oder? Und jetzt ist das natürlich so, das braucht die Zeit. Und da müssen wir mal ein Verständnis haben. Bei uns geht die Bildung von einem Kind 20 bis 25 Jahre. Und wir haben spät angefangen. Wir realisieren vielleicht erst heute, dass man das, was man mit unserer Entwicklungshilfe gemacht hat, eben eigentlich hauptsächlich hätte in eine kompetente Bildung. Wir haben ein Menschenrecht, UNO-Menschenrecht für Bildung. Und du fragst dich, aber Entschuldigung, wieso sind denn in diesen Ländern 80% Analphabetismus? Ja, was hat man denn da gemacht? Das Problem ist, dass man eigentlich nie qualifiziert hat, was für eine Bildung die Menschen brauchen. Man hat ein Häuschen gebaut, das hat große, kleine Fenster und Türen, jetzt stehen zwei Fräulein mit schwarzem Röcken und dann tabeln die rein. Und dann hat man das abgeklickt, die haben eine Schule. Für uns, wenn es eine Schule hat, dann meinen wir alle, das hat Bildung. Aber das stimmt nicht. Das ist ein Gebäude, das wir gar nicht brauchen. Wir brauchen eigentlich vier Bäume, Plastik, Stühle und Bank. Aber was wir brauchen, sind Lehrer. Wir haben keine Lehrer.
Ja, und auf der anderen Seite, apropos Entwicklungshilfe. Also es wäre ja in unserem ureigenen Interesse, dass in diesen Ländern Bildung da ist. Weil wir brauchen die Leute ja. Also, allerspätestens, weil wir ja auch immer weniger werden, führt damit der Markt überhaupt funktioniert. Das können sie aber nur machen, wenn sie Bildung haben.
Eben, das ist ja das, was jetzt langsam jetzt jammert. Man schon früher mal gesagt, ja, jetzt haben wir ja keine gut ausgebildeten Leute mehr oben raus, oder? Weil die werden immer weniger, weil unsere Familien haben keine Kinder, 1,2 oder 1,3 Kinder. Singapur hat noch das grösste Problem. Die jungen Couples, die wollen ein Auto, die wollen kein Kind. Ich bin jetzt gerade mit dem Deputy Prime Minister, also Stars Alumni, ich halte ja Wirtschaftsvorträge, bin ich auf dem gleichen Sofa gesessen. Und dann ist das Thema gekommen, wie handelt Singapur das? Er sagt, ja, wir sind halt ein bisschen pragmatisch, oder? Wir machen jetzt also Einwanderung leicht für Mainland China, also für die Hauptchinesen. Und dann kommen die rein, oder? Und die kommen dann mit einem Kind oder halt mit zwei Kindern, oder lieber nur mit einem Kind, haben sie gesagt, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn mit dem Problem, das er uns sagt, ja, ist halt so, da kommt ja ein anderes Kind auf die Welt, das nächste, oder? Ja, und das ist 50% Singapurianer. Und das zweite Kind, Ja, das ist dann 100% Singapurianer. Und sie sagt, wir haben keine Skill mehr. Ab 2032, 2035 haben wir keine hochqualifizierten Leute mehr. Die gibt es einfach nicht mehr. Und das ist ja bei uns genau das Gleiche. Und wir müssten uns eben überlegen, sind dann unsere Investitionen, die wir machen in die Länder, wirklich halt, ja, sage ich jetzt, das wahnsinnige Zeug, dass wir Bananenbäume bauen und dieses und jenes bauen. Ja, das müssen wir auch machen. Aber wir müssen eigentlich ganz konsequent in Bildung investieren.
Ja, aber so wie ich dich verstanden habe, wird das gemacht. Einfach, du sagst, in ein Haus und das steht nachher leer, irgendwie in ein Projekt investiert, nicht überprüft. Oder auch ins falsche Projekt.
Ja, also ich muss immer aufpassen. Ich
du bist natürlich nicht ganz neutral.
Vorwurf machen. Ja. Aber man muss mal verstehen, dass da andere Systeme sind. Ich als Non-Government Organization oder als Hilfswerk, ich mache quasi eine Direkthilfe an die Menschen. Jetzt aber die Institutionen, der Schweizer Staat, der UNO und UNICEF, die haben eine Agenda. Also die geben nicht Geld, weil die arm sind, die geben nicht Geld, weil die Hunger haben, sondern die wollen Geld, weil das ist ja alles auch politisch verflochten. Und die sagen natürlich, wir geben das Geld am Staat, wir geben es nicht dir, weil du machst Direkthilfe, wir geben es dem Staat. Warum? Wir wollen von dem Staat, dass er demokratisch wird, dass er Menschenrechte einhält und dass er sich um die Umwelt kümmert. Und logisch, dass, wenn die uns das Geld geben, dann können wir das nicht bewirken. Aber man nimmt dann natürlich auch in Kauf, und das haben wir gemacht in den letzten 30 Jahren, dass Milliarden verschwinden in dieser sogenannten Korruption oder in dieser Ineffizienz, die sie haben. Weil der Staat übernimmt das dann und der Staat betreibt es dann so, wie er will, auch wenn wir ihnen Vorschriften machen. Das interessiert die am Schluss gar nicht mehr. Und darum ist eigentlich die ganze sogenannte Entwicklungshilfe über die letzten Jahre, wenn man das vergleicht mit der Menge vom Geld, das man einsetzt, zu dem, was rauskommt. Klar ist ein bisschen etwas passiert, aber unsere Welt hat sich brutal
aber findest denn du gleich, also ich meine, bei manchen Staaten ist ja Entwicklungshilfe ein fixer Budgetposten, oder? Und wie gefährlich ist, auf der einen Seite quasi einen Anstoß geben, weil es wirklich nicht vorhanden ist, auf der anderen Seite aber mit Entwicklungshilfe Aufgaben übernehmen, die eigentlich der Staat und das Land selber müssten erwirtschaften, das ist ja eine relativ gefährliche Geschichte.
Das Problem ist einfach, also unser Präsident in Kambodscha, der kommt, ich will jetzt die Summe nicht genau machen, ich kann sie nicht genau verifizieren, aber das ist eine Unmenge Summe, die er jedes Jahr von der UNO überkommt.
Aber bunden eigentlich an das.
Ja, das ist eben die Frage, ist es bunden an das. Klar ist es bunden an das, aber er führt das gar nicht aus. Jetzt, ich vergleiche das immer mit meinen Kindern, oder? Wir reden von der Korruption. Ich habe ein Sackzeltchen daheim. Ich gebe doch nicht den ganzen Sackzeltchen meinem Sohn. Ich gebe ihm 2 oder 3. Und dann sage ich, du, weißt du, Max, wenn du das gemacht hast, dann kommst du noch mal 3 über. Machen wir nicht. Wir geben denen die ganzen Summen. Also kaufen wir uns eigentlich das Recht, dort zu sein. Und wenn ich die Organisationen anschaue, dann sind die meisten, kaufen sich das Recht, dort zu sein. Das ist eine total crazy Geschichte, oder? Und das Geld bewirkt nicht viel und die Korruption die wird immer grösser. Aber wir sind schuld, mitschuldig an der Korruption. Weil wir müssen ja irgendwo Zutritt haben in die Länder. Wir haben ja eben auch einen Bedarf. Also in Kambodscha haben wir Bedarf an billigen Arbeitern. In anderen Ländern haben wir Bedarf an Öl, wir haben Bedarf an Gas, wir haben Bedarf an die Ressourcen.
Aber das ist ja sehr kurzfristig gedacht. Wenn wir schauen, in welche Richtung das wir steuern.
Ja, kurzfristig, seit 30 Jahren denke ich
ja,
mir so.
Ja, nein, aber, ja, klar, aber die billigen Arbeitskräfte in Kambodscha, das sind nicht die, die nachher am Markt partizipieren, wo man sie braucht. Auch.
Nein, die können wir nicht brauchen. Die sind absolut für uns nicht brauchbar.
Gut, also, aber dann habe ich jetzt gedacht, ich höre bei dir vielleicht eine kritische Stimme, vielleicht eben auch nicht. Im Zusammenhang jetzt mit den jüngsten Ideen vom Bundesrat, dass man zum Beispiel unsere Entwicklungshilfe, so wie ich sie verstehe von dir, ist sie sowieso nicht, kommt sie nicht dort an, wo sie sein soll. Aber grundsätzlich einfach schon mal der Gedanke, wir tun die jetzt konzentrieren, in Wiederaufbau stecken in die Ukraine und tun auf Kosten von den anderen Ländern, also auch vom globalen Süden und von anderen Entwicklungsländern. Grundsätzlich sagst du, du kommst eh nicht darauf an, weil es geht an den falschen Ort.
Ja, ich würde das vielleicht ein bisschen verifizieren. Oder? Also ich glaube, die Ukraine, wir haben jetzt sehr gut ausgebildete Leute. Wir haben Leute, die lesen können, die schreiben können. Ich meine, das ist ein wirtschaftliches Land. Das ist eigentlich von landwirtschaftlichen Produkten sind wir fast abhängig von denen. Oder? Also die produzieren.
Lebt auch in grosser Korruption.
Ja gut, das ist eben das Problem. Oder? Wir akzeptieren ja auch die Korruption, indem wir natürlich einfach unsere Augen zumachen, weil wir jetzt einfach 400 Tonnen irgendwo Korn brauchen oder irgendetwas, dann akzeptieren wir ja die. Oder? Also, das ist immer so ein bisschen das Spiel mit Wien. Oder auch wie weit hat unser Staat Einfluss in anderen Staaten? Haben wir natürlich nicht. Und wenn wir natürlich dort Leute haben an der Spitze von dem Staat, die manipulativ sind und wir das aber akzeptieren, sonst müssten wir sagen, wir wollen gar nichts mehr von euch, wir kaufen nichts von euch, die ganze Welt muss nichts mehr von euch. Das können wir aber jetzt aus der Menschenrechtssituation oder Empathie, die wir haben, eben auch nicht machen. Also es ist eine ganz schwierige Situation. Aber ich sehe es bei der Ukraine, also auch ein Staat oder wir gehen dort hin, wo wir sagen, das ist jetzt das Nötigste. Und das Nötigste für uns ist jetzt zum Beispiel nicht unbedingt, dass die das aufbauen. Das ist auch Business, dass wir da die. Aber das Nötigste ist, dass wir irgendwo den Krieg stoppen können. Und für das braucht es die Unterstützung. Und für das braucht es auch für die Menschen in der Ukraine irgendwo eine Vision, dass sie unterstützt werden. Weil wir schützen uns ja auch durch sie. Also wenn die jetzt den Laden dicht machen, runtermachen, dann ja, weiss ich nicht, was das Nächste ist. Das ist aber eine komplett andere Situation wie in den sogenannten Developing Countries. Und es kann mir jetzt keiner sagen, dass es erfolgreich ist, weil ich muss nicht PricewaterhouseCoopers oder Ernst & Young so dort machen. Ich muss nur mit einem Auto oder mit einem Velo von Schule zu Schule fahren. Und dann siehst du das alles selber, was da passiert ist in den letzten 25 Jahren oder eben nicht. Und das ist ja das, was ich nicht verstehe. Ich bin kein Wirtschaftsguy, ich habe nie studiert an einer Universität, aber ich habe ein Menschenverständnis. Und ich bin aufgewachsen in einem Dorf Stein und ich baue Stein-Doggenburg. Das baue ich bei mir in Kambodscha. Warum? Dort oben hat es ein Haus gehabt mit Höhenfenster, kleinen Fenster. Oben war der Lehrer und unten war die Schulstube. Dann haben wir einen Sandplatz mit Reckstangen, das war eindeutig vormilitärische Schule für Buben. Oder? Und dann haben wir einen Metzger, einen Bäcker, einen Schlosser, einen Schreiner, einen Spengler, einen
Elektriker. Das ist schon fast wie bei dir in Kambodscha.
Ja, genau. Zwei Weizen haben wir, zwei Kilo haben wir. Das ist die Schweiz. Wieso ist dann die Schweiz ohne Ressourcen zum drittreichsten Land geworden? Die Schweizer Franken zur stärksten Währung. Das ist nicht, weil wir Berge haben mit Kühen. Das
ist der Kreis zur Bildung.
Haben. Ja. Und wir haben das, und das ist, ob mir das jetzt intuitiv gemacht hat oder gewollt, wir haben eines der besten Schulsysteme aufgebaut auf dieser Welt. Es hört nie auf bei uns. Das ist nicht immer ein anderes Land. Wenn du mal abgeschlossen hast, ist Feierabend. Bei uns geht es immer weiter. Und warum haben wir so viele grosse Konzerne bei uns? Weil wir Fachkräfte haben. Und ein Land, das das nicht hat, wenn ein Land 80% Analphabeten hat, wird sich das Land nie weiterentwickeln können. Das heisst, das sind etwa 2,3 Milliarden Menschen in Asien, die immer, immer weniger werden haben. Und ich weiss nicht, was für Mauern dann wir noch schlussendlich bauen.
Aber ich will gleich noch mal schnell zurückkommen auf die Schule und auf das, was möglich ist, dank Smiling Gecko. Nämlich, ihr habt ja einen kleinen Exportschlager. Haben wir ja. Und zwar ist das Maria, die höchstwahrscheinlich die Spitzenköchin oder eine der Spitzenköchin in Asien ist. Kommt aus Smiling Gecko, aus dem ganzen Projekt. Und ist jetzt mit ihrem Team, mit einem kleinen Team, darum bist du auch hier bei uns, hier in Zürich und kocht im Sonnenberg. Spezielle Events, Firmen-Events, Charity-Dinners. Und bevor wir über Maria reden, haben wir sie noch ein paar Mal gefilmt, wie das dann eben aussieht in ihrer Küche.
Hi, Mom, at your oven, plop, plop. Tiger Brown.
Thank you.
Jetzt haben wir Maria gesehen, Hannes. Nimm uns gleich schnell mit auf ihre Geschichte, bis wir jetzt an dem Punkt sind, wo sie jetzt ist.
Ja, da muss ich etwas Spezielles dazu sagen. Es gibt Menschen mit Talent. Und vielleicht Menschen, die vielleicht nicht so gut sind im Lesen und im Schreiben. Und ich glaube, das haben wir bei uns ein bisschen verliert. Bei uns muss jedes Kind ins Gymnasium, wir schicken schon ins Lernstudium, wenn es 3 sind. Anstatt dass man mal schaut, was hat denn der Mensch für ein Talent? Maria ist zu uns gekommen aus einer Hilfesituation. Sie ist abgehauen daheim. Sie ist ja verkauft worden mehrfach. Sie hat ein Kind gehabt. Wir haben sie aufgenommen. Ich habe sie bei mir in die Küche gesteckt. Die Küche hat keine Ahnung gehabt. Ich habe aber eine ältere Frau gehabt, die Köchin war. Und am Abend ja, ist das Essen alles anders gewesen. Und dann sind wir in die Küche geschaut, weil uns hat gewundert, wer hat denn da gekocht. Ich habe Besuch aus der Schweiz. Und dann bin ich gefragt, wer hat gekocht. Dann hat die alte Frau gesagt, sie hat gekocht. Und Maria hat gesagt, nein, ich kann nicht kochen.
Schon Angst, weil du ja, hast Angst
gehabt, oder? Ja. Ich kann nicht kochen. Bis wir dann herausgefunden haben, dass das für sie gar nicht kochen war, was sie gemacht hat. Sie hat nur das gemacht, was die Mutter macht. Okay, nächsten Tag hat sie wieder gekocht. Und dann hat der Bart Verwehnen, das war einer, der von der Hotelfachschule Luzern, gesagt zu mir, Hans, ich habe nie so etwas gegessen, die Frau ist ein Talent. Und dann habe ich gesagt, wenn du mir sagst, die ist ein Talent, mach einen Reisepass, dann schicken wir sie nach Luzern, in die Hotelfachschule. Ich sage, das kannst du nicht machen, die kann nicht lesen, ich kann nicht schreiben, die kann nicht Englisch. Ich sage, ja, Luzern, die können alle lesen, schreiben und rechnen, aber keiner kann kochen. Und so ist dann die Maria zwei Monate später in Luzern gestanden für zwei
ohne
Monate.
Englisch?
Ohne Englisch, ohne Lesen, ohne Schreiben. Die ist irgendwo, wie wenn sie aus dem Weltall irgendwo angespeuzt worden wäre, in einer Welt gewesen, die für sie absolut unverständlich war. Das war unglaublich für sie. Dann ist sie wieder zurückgekommen zu uns nach zwei Monaten, ist sie wieder nach Luzern und ich habe dann mit den Sonntagsblick übernommen als Künstler und habe ein Porträt gemacht über den Frank Giovannini. Dann habe ich sie mitgenommen und gesagt, du kannst ein bisschen kochen mit dir. Dann habe ich gesagt, bist du wahnsinnig, 21 Köche. Hat sie dann gleich genommen, total begeistert von ihr. Dann wieder zurück, dann nach Italien zum Massimo Bottura und dann hat sie den Andreas Caminada kennengelernt. Und er und Sarah haben sie aufgenommen nach Schauerstein. Wir haben uns zusammen da mit Uzzelin, das ist eine Stiftung, wo die neue zukünftige Sternenchef drin sind. Und dann hat das den Austausch gegeben. Und so hat sich die Maria entwickelt in einer unglaublichen Geschichte. Und heute ist es so, dass sie eben eigentlich die neue Sterneküche kocht. Sie kocht Strassenküche, aber das ist eine Symphonie von Taste. Das ist fein. Ich habe das gestern wieder versucht zu erklären. Maria kocht feminin. Also wenn wir jetzt mal von Frauen und Männern reden in der Küche, also wir haben auch tolle Frauen in der Schweiz, oder, wo sie hat. Aber die Maria kocht eine Feminität. Eine Zartheit, ein Taste, wo die Leute brechen zusammen, wenn sie das essen von ihr. Und das kommt alles aus dem Nichts. Und jetzt zieht sie an, sie hat 28 Leute, die sie ausgebildet hat, bis ich Pause wie der Junge aufnimmt. Sie hat 16-jährige Mädchen aufgenommen, die hat sie nicht wollen, weil sie gesagt hat, du musst 18 sein. Und dann hat das Mädchen gesagt, dann gehe ich in die Fabrik. Dann hat sie gesagt, ja, da kommst du ein bisschen zu uns zu schauen. Die ist heute auch da, Mei. Und so hat sie jetzt drei Köche, die das erste Mal überhaupt im Ausland sind. Und wie so mit solchen Augen und Müllen da durch die Schweiz
laufen. Also eigentlich Ausbildung? Ich sage jetzt mal, Ausbildung, natürlich mit Unterstützung, vielleicht natürlich Luzern und so, aber Ausbildung in Kambodscha, die hier bei uns funktioniert.
Richtig.
Oder?
Also, richtig, aber wenn...
Also nicht nur funktioniert.
Und ich habe ja nicht nur mit Maria. Wir haben Schreinermeister, ja. Niemand mehr, der aus der Holzfachschule Biel hinherrscht. Nicht jetzt unbedingt im Theoretischen. Aber die haben einen Skill, die haben eine Feinheit. Und ich sage immer, unsere Leute hier, die sind parat, die haben eine leere Festplatte. Das klingt jetzt zwar blöd. Die wollen. Und die nehmen alles auf, die saugen alles auf. Und dann müssen wir eben, wir müssen Geduld haben. Wir müssen den Respekt haben, dass sie ab 50 Mal etwas fragen. Aber wie manchmal fragt dann ein kleiner Bub das Gleiche. Oder schauen die gleiche Geschichte. Ich meine, meine Kinder sind mit Teletubby aufgegangen. Ich bin wahnsinnig geworden. Du musst 24 Stunden im Tag Teletubby schauen. Oder? Und der Mechanismus, den der Mensch braucht, eben auch ohne, sagen wir jetzt, grosses schulerisches Wissen, sich weiterentwickeln, der braucht einfach mehr Zeit. Aber das sind wertvolle Menschen für unsere Gesellschaft. Und wenn man heute Leute flippen aus, in so einem Berg, meine, wenn die kommt dann raus und erzählt ein bisschen ihre Geschichte und stellt ihre Sätze vor, die sind alle fasziniert von dieser jungen Frau, die jetzt dort steht, immer noch nicht richtig Khmer kann, immer noch nicht richtig Englisch kann, auch mit dem Rechnen noch Schwierigkeiten hat. Aber die managt das, die ist durchorganisiert. Und das ist ein Beispiel für das, dass es Menschen gibt in diesen Ländern, die einfach unsere Unterstützung brauchen und wir profitieren davon.
Stichwort Zeit. Kommen mir zwei Sachen in den Sinn. Erstens läuft uns Zeit, die Sendezeit davon. Zweitens, deine Zeit. Nicht mehr ganz 20, Hannes. Und die riesige Verantwortung von dem, was du da geschaffen hast. Und ja, du willst, dass es weitergeht, aber sie doch sehr stark von dir abhängig ist.
Das ist richtig. Und es ist natürlich so, es braucht immer so eine Persönlichkeit. Oder? Und es braucht eine Persönlichkeit mit einer Geschichte. Und das ist mein grosser Vorteil. Ich habe eine wahnsinnige Geschichte zu erzählen. Mein Leben vom Geissenburg.
Lange nicht alles können ansprechen.
Nein, ja, und auch eine Geschichte vorher nicht. Das ist ja auch richtig. Aber das braucht ganz bestimmte Kriterien. Und die Menschen sind nicht zu ersetzen. Also man kann mich nicht ersetzen. Ist das? Ich lebe das. Ich brauche nie ein Blatt Papier, wo ich etwas erzähle. Und der einzige Weg, wie das überleben kann ohne mich, ist, dass wir uns wirtschaftlich eigenständig machen. Das heisst, unsere Betriebe können eigenständig Geld verdienen. Das Hotel muss eigenständig Geld verdienen. Und das Geld, das wir dort verdienen, das tun wir querfinanzieren in die Bildung der jungen Menschen. Nur dann sind wir erfolgreich. Wenn ich, wie alle anderen Hilfswerke, die nächsten 50 Jahre abhängig bin, es ist ja so, ich komme ja als Hilfswerk Geld über. Sag, ich komme 100'000 über. Die muss ich nicht zurückzahlen, die muss ich nicht verzinsen. Ich muss nicht einmal teilweise sagen, was ich mache damit. Also ein bisschen. Oder? Also jetzt muss mir noch einer sagen, dass man das Geld nicht wirtschaftlich einsetzen kann. Wir reden da nicht von Milliarden, wir reden von Trillionen. Und wir sind immer am gleichen Ort wie vorher. Die Hilfswerke verbrauchen jedes Jahr das Geld immer fürs Gleiche, fürs Gleiche, fürs Gleiche, fürs Gleiche. Aber eigentlich hat sich nichts bewegt. Und ich glaube, wir müssen mal das System ändern. Wir müssen wirtschaftlich denken. Jetzt muss aber auch ein DZA umdenken. Jetzt müssen die Institutionen anfangen, wirtschaftlich zu denken.
Und an welchem Punkt ist Smiling Gecko jetzt?
Wir sind an einem guten Punkt. Leider haben wir eine schwere Pandemie, wo wir noch nicht draußen sind. Die Menschen haben immer noch kein Geld, sie haben immer noch keine Arbeit, sie sind verschuldet, weil halt auch unsere Welt hat ihnen Microcredits angerührt. Und heute verlieren sie für $300 ihre Reisfelder und ihre Lebensgrundlagen. Und wir haben eine schwierige Situation. Wir kommen so langsam raus, wir haben auch noch keine Touristen. 80% der Hotels sind leer in Kambodscha. Ist nicht interessant, die Flüge sind zu teuer, man stoppt in Thailand und fliegt nicht mehr weiter. Also das sind alles jetzt auch die wirtschaftlichen Sachen, die das einschränken. Aber wir haben jetzt auch müssen halt unser Level, wo wir sind, jetzt vorschieben. Anstatt 2025 ist es jetzt halt 2029.
Also Pensionen gibt es noch lange nicht, Hannes.
Was ist das?
Abtreten.
Kann man das ja, irgendwo im Migros kaufen?
Gibt es noch lange nicht. Du hast noch so viele Projekte vor dir. Wir müssen da für heute einen Stopp machen. Ich danke dir einmal mehr für ein sehr lebendiges und so authentisches Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast, zu uns vorbeizukommen.
Ja, ich habe zu danken. Es ist wunderbar, wenn ich meine Geschichte und vor allem das, was mir so am Herzen liegt, immer wieder näher bringen den anderen Menschen.
Danke vielmals, Hannes Schmid. Wir können es uns nicht leisten, den Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern den Zugang zu der Bildung nicht zu ermöglichen. Sagt der Gründer des Hilfswerks Smiling Gecko, der Hannes Schmid. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Konkret ist Ihnen präsentiert worden von Reiswolf, Ihrem Spezialist für Akten- und Datenvernichtung, ob digital oder analog.